Glück auf, meine Kumpel Malocha, herzlich willkommen zu Königsblau im Ohr, eurem Lieblings-Schalke-Podcast. Heutige Themen sind Karlsruhe und Hannover. Alles andere haben wir im letzten Podcast besprochen. Schaut da gerne oder hört da gerne rein. Und nicht vergessen, bei Spotify brauchen wir noch ein paar Sternchen, deswegen geht rüber, bewertet den Podcast, da unterstützt ihr uns wirklich sehr. Auch ein Follow auf YouTube oder den anderen Podcast-Kanälen hilft wirklich sehr. Und dann begrüße ich unseren S04-Experten. Luca, wie geht's dir?
Ja, Glück auf. Mir geht's soweit super. Also wir nehmen ja auch noch am Ostersonntag auf. Und es ist einfach ganz schön, wenn die Familie wieder so ein bisschen zusammenkommt. Sind ja so meistens so diese zwei Tage im Jahr, wo es am meisten der Fall ist bei Ostern und Weihnachten. Und ja, deswegen, mir geht's super. Hab das Spiel zum Glück auch trotzdem gucken können, weil man eine verständnisvolle Familie hat natürlich. Und ja, deswegen geht's mir gut soweit. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Auch bei mir ähnlich. Familie war da. Also zunächst heute Morgen noch sehr, sehr früh aufgestanden. Eigentlich wäre es super auszuschlafen an dem verlängerten Wochenende, aber mit meiner Frau noch morgens die Eier versteckt und die Geschenke versteckt im Garten, dass die Kinder die dann suchen konnten, haben sich dann mega gefreut, war dann mit den Kindern da unterwegs. Später sind die dann zu meiner Oma gefahren und ich konnte also ganz in Ruhe das Schalke-Spiel gucken. Ich habe dann da gebruncht und dann sind die wiedergekommen, wo ich dann, oder sind abends wiedergekommen, und dann haben wir noch zusammen Abend gegessen und da war dann die ganze Familie da und war ein schöner Tag. Ja, wie schön war das Spiel? Kommen wir zum Sportlichen. Also ich muss sagen, besser als ich erwartet habe. Viel, viel besser als ich erwartet habe. Aber so ganz zufrieden bin ich dann mit dem 0:0 doch nicht. Wie geht's dir da?
Ja, das ist irgendwie so ein Spiel, man weiß nicht so ganz, wie man das einordnen soll. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir zu Null spielen. Also ich habe da auch die ganze Zeit gesessen und mir einfach gedacht, bitte mach doch endlich mal ein Tor, weil wir fangen uns eh wieder eins. Ist im Endeffekt beides nicht eingetreten. Also wir haben kein Tor gemacht und auch Karlsruhe hat keins gemacht. So vom Spielverlauf her, finde ich, waren wir in der ersten Halbzeit eigentlich so klar in den Aktionen teilweise, dass man da schon hätte einen nutzen müssen. Also hätte schon irgendwie mal ein Tor reingehen sollen. Aber im Endeffekt, unabhängig davon, bin ich trotzdem vom Spielerischen her nicht zufrieden. Aber was die Einstellung angeht, von der Einstellung her und von dem, wie man gesehen hat, dass die Spieler auf jeden Fall im Spiel da waren, kann man da nicht großartig meckern. Also wir haben halt einfach unsere Limitierungen, sage ich mal, dadurch, dass wir einfach auf gewissen Positionen nicht die Qualität haben, die wir hätten haben sollen. Denke ich immer noch an Kaminski, der das aber zumindest halbwegs ordentlich heute gespielt hat. Brunner war zumindest wieder halbwegs okay, war nicht so furchtbar wie die Spiele zuvor, wo er eingesetzt wurde. Alle Spieler haben einfach zumindest ihr Bestes versucht und das hat man gemerkt. Nichtsdestotrotz finde ich, mir war das Spiel weiterhin zu eindimensional. Also wir haben wirklich fast nur mit hohen Bällen gearbeitet. Teilweise von hinten raus nach vorne gekloppt, von der Seite nach vorne in den Strafraum gekloppt. Und das reicht mir einfach nicht als spielerische Anlage. Da will ich einfach mehr sehen, auch wenn wir mit dem Kopf in der Scheiße stecken. Ein bisschen was muss da trotzdem mehr die Idee sein als einfach nur hohe Bälle. Das hat einfach leider noch nie bei uns funktioniert. Und da sieht man ja dann auch, dass die Chancen einfach nicht zwingend genug waren, um daraus dann wirklich Tore zu machen. Auch wenn man sagen muss, Breves bei KSC hatte wirklich einen super Tag. Also wie er den Ball von Aurian auch wieder schon gehalten hatte. Und auch über den Schiedsrichter werden wir bestimmt gleich nochmal reden. Aber vor allem, was mir so das Spielerische nach vorne angeht, fehlt mir da noch einiges. Aber ich finde es zumindest gut, dass die Einstellung in den Heimspielen weiterhin Bestand hat, dass da jedenfalls alles gegeben wird. Nur müssen wir das Auswärts auch auf den Platz kriegen. Dann reicht auch ohne Spielerisches hoffentlich es zum Klassenerhalt, wenn es eben auswärts endlich mal besser laufen würde. Und da kommen wir später auch noch zu.
Ja, absolut. Da kommen wir zum Spiel gegen Hannover zu. Ja, lass mal. Ja, so viele Highlights haben wir ja nicht. Klar, so Torschüsse und so. Und dann der vermeintliche Elfmeter. Aber ja, wird vielleicht das Spiel in zwei Hälften einfach mal unterteilen. Erste Hälfte bewerten, zweite Hälfte bewerten. Ich fand, in der ersten Hälfte waren wir deutlich stärker wie Karlsruhe, haben die uns echt auch so ein bisschen hergespielt, haben da auch super viele Chancen kreieren können, was mich auch sehr, sehr positiv stimmt, weil das ist auch nicht so selbstverständlich. Wir hatten so viele Spiele, wo du quasi irgendwie gehofft hast, dass mal irgendwo ein Ball durchkommt oder der Gegner einen Fehler macht. Da hatten wir jetzt eigentlich für zwei, drei Spiele Chancen gehabt. Ich fand eigentlich von der Spielanlage sehr, sehr gut. Ich fand, in der ersten Hälfte war es noch auch ein bisschen strukturierter. Also da wurden auch ein paar Kombinationen noch gespielt. Der Ball immer schön nach außen, dann kam eine gute Flanke häufig rein. Oder auch gezielt der Spieler wirklich gesucht vorne drin und nicht dieses blinde Rauskloppen, was du ja auch erwähnt hast, was ich vor allen Dingen vermehrt dann ab der zweiten Halbzeit so gesehen habe. Ich glaube, der Trainer von Karlsruhe hat in der Halbzeit umgestellt, weil ich hatte das Gefühl, dass Karlsruhe da deutlich höher presst und uns auch teilweise ja so richtig rauslockt, sodass die quasi immer unsere erste Linie überspielen konnten mit einem hohen Ball. Dann haben die den immer abgeklopft und dann war da keiner mehr von uns, weil wir ja mit drei Spielen quasi auf den Torwart gelaufen sind. Die haben auch extra immer zum Torwart gespielt, zurückgespielt und der hat immer gewartet, bis unser Stürmer gekommen ist. Und danach, ja, waren die eigentlich im Mittelfeld immer in der Überzahl gegen unser, ich sag mal, Dreier-Mittelfeld, weil wirklich alle drei irgendwie vorne gepresst haben, also Top, Terodde und Karaman. Und dann haben die ja wirklich das Spiel beherrscht und haben immer mehr Chancen bekommen. Und sagen wir mal, die letzten 30 Minuten waren wir da komplett am Schwimmen. Da war die Abwehr dann auch sehr, sehr fehleranfällig und sehr, sehr löchrig, wie ich finde. Und kann man eigentlich dann gegen Ende noch von Glück sagen, dass dann die Null am Ende gestanden ist und dann kriegst du in der Nachspielzeit den Elfmeter. Oder kriegst du den nicht? Das war ja eigentlich ein Elfmeter. Für mich klares Handspiel. Und ja, gehst dann am Ende mit einem 0 zu 0 raus, wo du vielleicht da das 1 zu 0 hättest machen können. Aber ja, wir waren auch zu blöd in der ersten Hälfte, dann Treffer zu machen. Wenn wir da vielleicht getroffen hätten vom eigenen Publikum mit dieser Energie, wäre das Spiel dann vielleicht da auch schon eine ganz andere Richtung gekippt. So können wir am Ende, glaube ich, mit dem 0 zu 0 leben oder müssen wir leben.
Ja, also ich denke auch gegen Karlsruhe, vor allem wie die vorher drauf waren, muss man mit dem 0 zu 0 auch irgendwo vom Ergebnis her zufrieden sein. Ich gehe auch bei dir mit. Also ich finde auch die erste Halbzeit hat man nochmal ein komplett anderes Gesicht gezeigt als in der zweiten Halbzeit. Da war wirklich deutlich mehr Struktur drin. Also die zweite Halbzeit habe ich mich auch wirklich teilweise gefragt, wie man sich so weit reindrücken lassen kann. Natürlich hat Karlsruhe es gut gemacht und dazu uns verleitet, dass wir uns hinten reinstellen mussten. Aber mir war es dann trotzdem teilweise zu viel Blindes rausgekloppt, obwohl wirklich kein einziger Spieler vorne stand. Also es war ja ein garantierter Ballverlust. So, egal was passiert, wenn du den Ball da rausgeschmissen hast, war vorbei, weil da war vorne keiner, wo es überhaupt die Option gab, dass er vielleicht irgendwie an den Ball kommt, den vielleicht abschirmt und dann nochmal nach hinten weiterleitet auf den Flügel. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt, dass du da wenigstens so ein bisschen Entlastung mal schaffen kannst oder mal einen Konter einleitest. Vor allem, weil du ja auch so ein Lassme dann auf dem Platz hattest. Habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was da dann der Grundgedanke war, dass dann Lassme teilweise linker Wingback gespielt hatte und der Rolle Innenverteidiger war mir irgendwie ein bisschen zu angsthasenmäßig. Klar, wenn Karlsruhe Druck macht, musst du mit hinten mit mehr Mann stehen, aber du solltest trotzdem vorne wenigstens einen haben, der da irgendwann einen Ball dann wenigstens entgegennehmen kann oder du spielst es halt kurz raus. Haben wir beides nicht gemacht und das habe ich nicht so ganz verstehen können. Aber in der ersten Halbzeit bin ich bei dir, habe ich wirklich Akzente gesehen, die gut waren, die in Ordnung waren, wo man darauf aufbauen kann. Über Flankenspielen ist ja auch nicht grundlegend schlecht, also da muss man ja auch mal differenzieren. Da waren wirklich auch von Brunner sogar teilweise einige gute Flanken dabei, wo man echt nicht meckern kann. An einem guten Tag macht Rodde den Ball vielleicht auch rein. Aber es ist halt mir trotzdem auch in der ersten Halbzeit schon ein bisschen zu eindimensional gewesen, trotzdem noch vertretbar. Aber in der zweiten Halbzeit war es wirklich spielerisch eigentlich gar nichts mehr. Also es ging wirklich nur noch darum, irgendwie das Tor zu verteidigen und dann hier und da vielleicht mal einen Stich zu setzen durch einen Standard oder irgendwie mal einen weiten Ball auf Terodde zu kloppen. Aber Terodde war dann irgendwann auch gar nicht mehr da. Einerseits, weil er Innenverteidiger gespielt hat und dann auch ausgewechselt wurde. Ja, und zum Schluss haben wir dann halt ohne Stürmer gespielt, wo ich es sogar ehrlich gesagt verstehen kann, weil er dann wenigstens auch Aujan, der für Flanken da was rausgenommen hat, Chulinov reingebracht hat, der eben für Dribbelstärke eigentlich stehen sollte, es aber aktuell leider nicht so wirklich tut. Lass mehr Geschwindigkeitsstürmer dann ist und dann kannst du halt das Spiel so ein bisschen anders strukturieren. Spielst dann nicht auf Flanken, so wie du es in der ersten Halbzeit gemacht hast, sondern eher auf Kombinationsspiel, schnell nach vorne. Hätte funktionieren können, hat es leider nicht so ganz. Aber die Grundidee fand ich sogar in Ordnung, da jetzt gar keinen Stürmer mehr drauf zu haben. Und ich glaube, bei Keke Top lag es weniger an der Leistung, sondern ein bisschen mehr daran, dass man ihn jetzt nicht zu viel Druck wieder aufheizen wollte. Wobei ich aber sagen muss, Schalke hat allgemein so viel Druck. Ich glaube, jeder Spieler macht sich den Druck. Und Keke Top aber jetzt
Ja.
60 oder 90 Minuten spielt, das wird ihn jetzt auch nicht großartig interessieren, was da der Unterschied ist. Ja, deswegen, ich hätte mir da vielleicht schon ein bisschen mehr Minuten für Keke Top statt Terodde gewünscht, weil Terodde dann wirklich in der zweiten Halbzeit nicht mehr im Spiel war. In der ersten Halbzeit einige gute Aktionen, später dann nicht mehr so. Aber ansonsten fand ich von fast allen Spielern das wirklich echt eine stabile Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann finde ich Chulli noch ein bisschen abgefallen. Matriciani hatte hier und da wieder seine Aktionen drin. Aber man kann in dem Spiel zumindest keinem absprechen, dass er es nicht versucht hätte. Also da würde ich jetzt keinem den Vorwurf machen, dass das ein Auswärtsgesicht war von dem einen oder anderen.
Ja, ich fand, also Lassme fand ich auch nicht so gut in der zweiten Halbzeit.
Ich auch mit.
Wie du gesagt hast, also der war einfach viel zu defensiv stand der. Der war links voll am Verteidigen und hat sich eigentlich komplett seinen Stärken beraubt. Ich habe auch nicht verstanden, wieso der links spielen muss. Ich habe den in diesem Spiel, hätte ich den irgendwie in der Schlussphase im Zentrum gesehen, wenn du halt diese langen Bälle nach vorne klopfst, dass der den halt irgendwie erlaufen kann. Und dann hast du irgendwie Karaman vorne reingestellt, aber es hat auch irgendwie gar nicht funktioniert so. Und ja, komische Wechsel. Çulinov fand ich auch einfach unsichtbar gewesen. Generell beide Außenbahnspieler, die reingekommen sind, das war, glaube ich, dann auch eine kleine Systemumstellung von zwei Stürmern auf so ein 4-2-3-1. Aber beide Außenbahnspieler sehr, sehr defensiv eingebunden und nach vorne gar nicht präsent. Die wurden auch gar nicht im Kombinationsspiel irgendwie angespielt, sondern ja, die waren eigentlich nur dafür da, beim Verteidigen zu doppeln oder halt mitzuverteidigen und sonst haben die gar nicht stattgefunden. Ich fand Idrissi und Odra Ogo, wo die reingekommen sind, haben beide zusammen gut kombiniert, harmoniert. Ohne jetzt richtig gefährlich zu werden, aber das war zumindest mal ein bisschen Spielkultur dann nach einer langen Phase, wo gar nichts mehr ging. Die kamen ja auch 80. Minute, 79. Minute kamen die rein. Das ist ja das Spiel auch schon fast zu Ende gewesen. Und ja, war jetzt aber auch nicht so, wo du gesagt hast, okay, jetzt hast du ja eigentlich diese ganzen Mittelfeldspieler auf dem Platz. Auf einmal halt, können wir den Ball halten, war ja gar nicht so der Fall. Du hast ja trotzdem keinen Ballbesitz gehabt. Ball irgendwie rausgekloppt und dann vielleicht mal irgendwie durch einen zweiten Ball ist er dann zufällig zu Odra Ogo gekommen und dann hatten wir da mal so ein, zwei Situationen mit dem und Idrissi zusammen, wo mal ein bisschen gespielt worden ist und das war's dann eigentlich und dann hast du halt noch den Elfmeter gehabt. Ja, zu wenig. Ich fand aus der ersten Halbzeit fand ich tatsächlich Brunner auch mit am schwächsten. Also wenn ich so jemanden rausnehmen würde, wäre es Brunner, Kabadei und Kaminski. Ich fand Kaminski hat eigentlich ganz gut verteidigt, zumindest auch in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte war er halt auch Teil dieser löchrigen Abwehr. Der hat auch gut kombiniert, nur bei ihm ist mir auch ein paar Mal dann dieser Geschwindigkeitsnachteil aufgefallen. Brunner hatte viele gute Momente auch nach vorne, wo die Flanken auch präzise geschlagen worden sind. Er hatte aber auch ein paar Situationen dabei, wo der auch wieder einfach ausgespielt worden ist. Und gerade am Anfang noch sehr, sehr hektisch unterwegs. Da ja, liegt es wahrscheinlich auch im Selbstvertrauen. Ne? Der hatte jetzt zuletzt sehr, sehr viele schlechte Spiele, aber dann hinten raus verbesserte Leistung und dann natürlich wieder verletzt nach ein paar Minuten, 70 Minuten. Ist eigentlich so typisch, ne, dass der kein Spiel so durchspielt. Und Kabadei fand ich auch leider so ein bisschen unsichtbar. Ja, hat auch mitverteidigt, hatte auch nach vorne wurde der ein paar Mal geschickt, aber nie wirklich durchgekommen. Dann hatte der mal so eine Situation, wo der im 1-zu-1-Duell war und macht das Spiel dann total langsam und verdribbelt sich da. Fand ich auch so ein bisschen glücklos und aber sagen, der Rest war richtig gut. Wer mir besonders gefallen hat, war Ovejan, weil der mal das gemacht hat, was ich von ihm häufig vermisse, ist dieses in den Zweikampf richtig reinzugehen. Das hat er ja bei diesem einen Tor, wo er den an die Latte geknallt hat, ist er ja voll reingegangen in den Zweikampf mit dem Verteidiger und setzt sich dann da durch und knallt den Ball unter die Latte, wo es dann am Ende abseits gewesen ist. Ball war ja schon drin. Fand ich auch ein bisschen blöd, dass sich das nicht nochmal irgendwie angeguckt worden ist. War das tatsächlich abseits oder nicht? Hab den Karaman da auch allerdings im Abseits gesehen, aber hätte man sich durchaus auch mal angucken können. Und ja, Keke Top hatte ja auch eine gute Chance gehabt, wo er den am Pfosten vorbeigesetzt hat. Also da kann ich auch verstehen, wenn du Terodde und Top auf dem Platz hast und einen Ovejan und auch einen Mörkin, der Dampf nach vorne machen kann, Kabadei und Brunner über der anderen Seite, dass du da mit Flanken spielst, einen Karaman, der vorne auch reinrücken kann, der auch eine Präsenz hat in der Box, kann ich voll verstehen, dass du da mit Flanken spielst. Und ja, worüber wir noch sprechen müssen, ist die Schiedsrichterleistung. Da habe ich mich ja nach dem Spiel im YouTube-Video richtig aufgeregt. Weil ich finde, neben diesem nicht gegebenen Elfmeter, hatte der schon sehr, sehr viele Situationen dabei, wo jedes Mal für Karlsruhe gepfiffen worden ist. In jeder 50-50-Angelegenheit immer pro Karlsruhe. Und auch die gelbe Karte für Seguin finde ich komplett lächerlich. Das war eigentlich war für mich gar kein Foulspiel. Und von der Intensität überhaupt keine gelbe Karte, weil er auch den Ball gespielt hat. Und das war übrigens auch der Schiedsrichter, der damals, wo wir gegen Frankfurt rausgeflogen sind, das Di Santo-Tor aberkannt hat.
Habe
Und
ich auch schon gelesen
ja,
vom Spiel,
der.
ja.
Ja, und das hat sich so voll bestätigt. So in einem Heimspiel, ne, wo eigentlich der Schiedsrichter häufig tendiert, so bei strittigen Situationen nicht das Publikum gegen sich zu haben und dann mal pro Heimmannschaft zu pfeifen, hat der halt jede Situation gegen Schalke gepfiffen, wirklich. Das war
Ja,
schon sehr,
also
sehr auffällig.
ich habe auch schon so nach 3, 4 Minuten schon so ein Gefühl entwickelt, dass es kein gutes Schiedsrichterspiel wird. Da hat man einfach schon so nach so ein paar Minuten meistens so ein Gefühl. Positiv kann ich das dann schnell auch mal täuschen, aber negativ merkst du eigentlich relativ schnell. Also wenn du schon in den ersten 4, 5 Minuten merkst, okay, die ersten Entscheidungen laufen nicht so, wie sie es eigentlich sein sollten, dann kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass sich das durch das ganze Spiel durchziehen wird. Und genauso war es leider auch. Also der hat wirklich für mich überhaupt gar keinen vernünftige Linie gezeigt. Also da war wirklich so viel, wo man sagen kann, okay, 50-50-Entscheidung, es war immer Karlsruhe. Mit Seguin bin ich voll bei dir und auch der Elfmeter, den, vor allem wenn er rausgeht, bin ich der Meinung, muss er ihn geben. Wenn da schon der VAR eingreift, dann gibt es da für mich wenig Gründe zu sagen, nee, sehe ich nicht so. Ich habe jetzt das Schiedsrichterbuch habe ich jetzt nicht komplett studiert. Aber für mich ist das trotzdem ein klares Handspiel und bei allen anderen Vereinen wird so ein Handspiel immer gegeben, nur für uns komischerweise nicht. Und davon hatten wir jetzt auch schon wieder einige Situationen diese Saison, wo wir einfach immer wieder Pech haben mit Elfmeterentscheidungen. Und ja, ist natürlich vor allem in so einem Spiel, wo es dann mal defensiv ganz okay läuft, sehr ärgerlich, dass man da dann eben den Elfmeter vorne nicht bekommt, wo es dann hätte 1-0 stehen können in der 88. Dann wäre das Spiel fast vorbei gewesen. Wahrscheinlich sogar durch den ganzen Prozess, der sich ja noch gezogen hätte mit Ausführung, wäre es wahrscheinlich sogar die 90. gewesen. Dann hätte es noch die 6 Minuten Nachspielzeit gegeben und dann wäre Schluss gewesen. Und ja, deswegen für mich eine spielverändernde Fehlentscheidung und ich kann das nicht nachvollziehen. Allgemein für mich der Schiedsrichter eine glatte 6 in dem Spiel. Also da war keine Linie zu erkennen. Auch komische Entscheidungen teilweise ganz selten mal, aber auch teilweise für Schalke, die ich nicht nachvollziehen konnte. Aber so im Großen und Ganzen war es
Echt?
halt, aber im Großen und Ganzen war es
Was
halt
war mit dieser
wirklich.
roten Karte? Irgendjemand hat einen Kommentar geschrieben, Schalke kann Glück sein, keine rote Karte bekommen zu haben. Habe ich irgendwie irgendwas
Habe ich
verpasst? Also
nicht
ich habe
mitbekommen. Keine Ahnung.
vielleicht einmal nur einen Troll-Kommentar. Keine Ahnung, was da. Oder keine Ahnung, irgendein
Wahrscheinlich für diese
Kundu.
eine Grätsche von hinten rein. Ich weiß nicht, war das? Nee. Wer war das denn
Oder von
überhaupt?
Karaman?
Ich
Karaman hat
glaube,
gelb
Karaman
bekommen
war
und
das.
es
Ja, ich glaube, dafür. Das wahrscheinlich gemeint,
Das
aber
war
das
aber
ist
doch,
niemals
das war
rot.
aber keine rote,
Nee,
nee,
also
das
gelb
war
ist voll
keine.
okay, kann man geben, aber
Ja.
rote Karte auf keinen Fall. Genau, also ich finde wirklich, man hat durch das ganze Spiel über gemerkt, dass der Schiedsrichter wirklich jede vernünftige Aktion ausgewürfelt hat, was er jetzt gibt. Und es war halt komischerweise meistens gegen Schalke. Hat man dann halt am Ende nochmal so dieses i-Tüpfelchen gehabt mit dem Elfmeter, finde ich. Und ja, ist
Ja,
einfach
also ich
sehr
fand schon,
bitter.
der hatte eine Linie, aber die Linie war halt gegen Schalke. Das war
Ich habe nicht mal die Linie gemerkt,
Stoff.
ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was da die Linie war. Er hat
Okay.
teilweise halt Sachen für Karlsruhe durchgehen lassen, wo er dann bei uns gepfiffen hat.
Ja.
So, das war für mich halt keine Linie dann.
Ja. Naja, lag nicht nur am Schiedsrichter, ne? Letztendlich hätten wir in der ersten Halbzeit die Chancen besser genutzt, ne? Wir wollen jetzt nicht alles auf den Schiedsrichter schieben.
Nee,
Dann
definitiv
hätten wir das
nicht.
Spiel auch gewinnen können und andererseits, ja, hätte Karlsruhe da auch noch ein Tor schießen können und von daher, ja, mit 0:0 kann man im Endeffekt einigermaßen gut leben. Ich sag mal so, hätten wir das Spiel 0:0 unterschrieben vor dem Spieltag, ich glaube, die meisten schon, ne, oder? Wenn du sagst,
Wahrscheinlich ja.
0:0.
Also du musst halt das 0:0 irgendwie schon mitnehmen gegen Karlsruhe. Ich unterschreibe selten gerne ein Unentschieden vor einem Spiel. Ich glaube, gegen Pauli hätte ich zum Beispiel gemacht, aber an jedem anderen Spiel erhoffe ich mir eigentlich, wo es halbwegs realistisch zumindest ist, zu punkten, vor allem in der zweiten Liga, dass man eben doch irgendwie gewinnt, weil eben 3 Punkte im Vergleich zu einem Punkt dann doch nochmal deutlich mehr ist. Deswegen, ich hätte es wahrscheinlich nicht unterschrieben, aber ich bin jetzt auch
Ja.
nicht unglücklich über den Punkt. Also er ist zumindest dieses Quäntchen, was sich so ein bisschen am Leben hält, was nochmal wenigstens einen Punkt mehr Abstand gibt, auch wenn es halt wirklich sehr, sehr eng unten ist, kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal zu. Aber im Endeffekt, das, was gerade zählt, sind eigentlich Siege. Und es tut halt einfach weh,
Ja,
dass man da
definitiv,
jetzt,
gerade im Heimspiel,
genau,
ne?
dass man da jetzt in einem Heimspiel die Chance wieder verpasst hat
Ja.
und jetzt erstmal wieder ein Auswärtsspiel kommt. Und ja.
Okay. Nee, dann lass das Spiel abhaken. Lass uns mal jetzt angucken, was sich so in der Tabelle ergeben hat. Denn das ist jetzt super spannend. Denn auch heute, für euch natürlich gestern, haben auch die Mitkonkurrenten gespielt oder eher gesagt gepatzt. So sind wir jetzt, ich würde sagen, bis zum 11. Platz noch im Abstiegskampf. Und Schalke ist punktgleich mit Magdeburg und Wien Wiesbaden. Da konnten wir also ausschließen, haben natürlich die schlechtere Tordifferenz, haben auch immer noch mit Kaiserslautern die schlechteste Defensive. Jetzt teilen wir uns den Platz dank des 0:0s. Und ja, hätten eigentlich einen mega Big Point landen können mit dem Dreier, dann wären wir bis auf Platz 12 vorgerückt. So sieht es jetzt aus wie folgt. Elversberg mit 35 Punkten, die haben schon ein gutes Polster. Ich sehe die aber auch noch im Abstiegskampf. Denke aber, dass die noch irgendwo einen Sieg oder ein paar Unentschieden holen und dann sollte es eigentlich für die gewesen sein. Ich glaube nicht, dass jetzt die Mannschaften unten so viel Punkte aufholen und vor allen Dingen, dass sich da so viele Mannschaften finden, die so eine Punkteausbeute dann am Ende haben werden, weil die spielen ja auch teilweise gegeneinander. Wir spielen ja auch zum Beispiel gegen Rostock noch oder Osnabrück oder auch Wien. Sind ja einige Mannschaften noch mit dabei. Wien jetzt auf Platz 12 mit 31 Punkte, also 4 Punkte hinter Elversberg. Und hier findet dann tatsächlich so dieser aktive Abstiegskampf an, wo wirklich jede Mannschaft gerade ja, quasi nach einem Spieltag bis zum 17. Tabellenplatz runterrutschen kann. Sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr gefährlich für uns. Wien Wiesbaden mit -5 Toren auf dem 12. Dann Magdeburg ebenfalls 31 Punkte mit -6 Punkte auf Platz 13 und wir auch mit 31 Punkten. Mit -12 auf Platz 14. Dann direkt dahinter nach einem 5:0-Sieg Braunschweig, die wieder Boden gut gemacht haben, jetzt bei 30 Punkten und der besseren Tordifferenz, wie wir stehen, nämlich mit -9. Lautern mit 29 Punkten und Rostock mit 28 Punkten. Lautern bei -11, ein Tor besser als wir und Hansa Rostock mit -19, noch eine deutlich schlechtere Tordifferenz. So, was sagt uns das alles? Wir sind neben Rostock die Mannschaft im Abstiegskampf mit der schlechtesten Tordifferenz. Das kann auch am Ende des Tages noch entscheidend sein, gerade bei, wenn es so eng zugeht. Osnabrück ist, denke ich, mal abgestiegen, auch wenn die jetzt ein gutes Spiel nochmal gezeigt haben. Die haben 21 Punkte zu 28, beziehungsweise zum rettenden Ufer mittlerweile 30 oder wir 31. Das sind 10 Punkte Unterschied zu uns. Im Fußball ist alles möglich, aber Das wird
Wir
sehr,
müssen jetzt alles
sehr schwer
gewinnen.
und
Also das ist sehr
ja.
unrealistisch. Leider, also Osnabrück eigentlich auch kein schlechter Verein, den man auch gerne mal in der zweiten Liga sieht. Aber im Endeffekt für uns muss man sagen, es ist gut, dass zumindest schon mal ein Abstiegsplatz eigentlich vergeben ist. Müssen wir halt
Ja.
nur noch irgendwie zwei Vereine finden, die sich nochmal unter uns einsiedeln und dann ist die Saison eigentlich auch absolut okay. Halbwegs noch versöhnlich zu Ende gegangen.
Ja, und spannend ist, wir spielen jetzt von unten drin noch gegen Elversberg, Osnabrück. Ne, Osnabrück am 32. kann sein, dass sie schon abgestiegen sind. Dann Rostock am 33. zu Hause. Das wird ein Riesenspiel. Ich werde versuchen, da im Stadion zu sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Hast du auch Bock, da ins Stadion zu gehen oder hast du da eher keine Zeit?
Doch, hätte ich auch Bock.
Dann, ja, ich probiere Karten zu organisieren, dann können wir da gerne zusammen hingehen, weil das wird schon letztes
Ja.
Heimspiel und dann so ein Abstiegskrimi, das würde ich schon gerne mitnehmen. Und
Ich würde es auch gerne mitnehmen, wenn wir bis
ja,
dahin nicht
an
mehr im Abstiegskampf sind. Aber
ja.
für das Spiel an sich wäre es natürlich ganz cool, ja.
Ja. Dann ja, haben wir noch Greuther Fürth, Düsseldorf, Hannover jetzt als nächstes. Sind auch Top-Aufgaben. Nürnberg und Elversberg auch, aber man eigentlich auch punkten, ne? Nürnberg zu Hause. Also ich würde sagen, vom Restprogramm her schon ein gutes für uns, ne? Wenn man sich das so anguckt. Also ich glaube, Hannover auswärts, das wird eine Niederlage. Ich glaube, Nürnberg kann man sogar vielleicht einen Dreier holen. Dann hast du Elversberg auswärts. Ist immer eine schwierige Kiste, aber vielleicht sind die dann auch schon halbwegs gerettet und wir können die da irgendwie bezwingen mit einer neu entdeckten Auswärtsstärke. Düsseldorf zu Hause ist auch vielleicht was möglich, zumindest mal ein Punkt. Osnabrück auswärts, wenn die abgestiegen sind, sollte auch was machbar sein, genauso wie gegen Rostock zu Hause und Fürth auswärts wird schwer. Aber je nachdem sind die schon aus dem Aufstiegsrennen am letzten Spieltag draußen und dann kannst du da auch noch mal irgendwie noch was holen und somit ein gutes Restprogramm. Wir haben nicht mehr Kiel, wir haben nicht mehr Pauli, wir haben nicht mehr Hamburg. Düsseldorf ist vielleicht so vom Papier her die stärkste Mannschaft, danach wahrscheinlich Hannover und alle anderen Mannschaften sind eigentlich schlagbar, ne?
Ja, also das Restprogramm könnte auf jeden Fall noch schlimmer sein. Kann man jetzt nicht großartig meckern. Das Einzige, was mir gegen Hannover wieder so ein bisschen Hoffnung macht, haben wir auch beim letzten Spiel schon drüber gesprochen, wo es ja dann eigentlich auch ganz gut lief, ist halt, dass wir gegen Hannover eigentlich immer ganz gut spielen. Aber es ist halt trotzdem ein Auswärtsspiel und in der Saison sehen wir auswärts einfach überhaupt keinen Land, kriegen unser Spiel nie auf den Platz. Deswegen großartig Hoffnungen kann ich mir da leider auch nicht machen. Auch wenn die vor diesem Spieltag, wo sie jetzt mal wieder gewonnen haben, ich glaube mit 3 zu 0 sogar, sehr schlecht drauf waren. Ich habe die 4, 5 Spiele in Folge nicht gewonnen, jetzt aber wieder gewonnen. Mal schauen, es ist ja zumindest so ein halbes Heimspiel, weil ziemlich viele Schalker wieder in Hannover im Stadion sein werden.
Hatten wir aber
Aber
gegen Hertha auch.
genau, aber es ist halt trotzdem immer noch, in den Köpfen der Spielern ist es halt leider trotzdem irgendwie auswärts.
Ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es wird natürlich sehr, sehr schwierig. Ansonsten, was das Restprogramm angeht, dass wir noch Osnabrück und Rostock vor allem auf der Liste haben, ist sehr, sehr gut für uns. Nur, was da so ein bisschen Bauchschmerzen machen kann, ist eben, dass es da dann am Ende wirklich um alles geht.
Ja,
Osnabrück ist
klar.
dann schon wahrscheinlich klar abgestiegen. Mannschaften, die klar abgestiegen sind, sind dann meistens irgendwie nochmal mehr motiviert und gewinnen auf einmal ihre Spiele. Das kann sehr unglücklich ausgehen. Rostock ist natürlich dann ein Do-or-Die-Spiel, weil dann am letzten Spieltag Fürth
Ja.
kommt und Fürth sehr, sehr gut in der Saison ist.
Total, ja.
Ja, da wird es sehr
Zumal, wenn du
eklig.
gegen Rostock verlieren würdest, ne, Gott bewahre, aber wenn das passieren würde, verlierst du ja auch 3 Punkte
Es ist ein
gegen eine
Sechs-Punkte-Spiel,
vermeintliche
ja.
Mannschaft, ja, die vielleicht in dem Moment noch 2 Punkte hinter dir ist, beispielsweise.
Ja.
Ne, und dann
Dann musst du zum
wechseln da auf
Beispiel
einmal die
gewinnen, um die
Position.
Klasse zu halten, ja, genau.
Ja, genau. Das ist halt dieses Heikle dann da. Aber ja, wird spannend. Hätte auf jeden Fall Bock, da im Stadion zu sein. Ich glaube schon, dass das bis zum letzten Spieltag oder bis zumindest gegen Rostock auf jeden Fall noch um den Klassenerhalt gehen wird, weil dazu sind wir leider auswärts viel zu schwach
Also
und da
rechnerisch
kommen wir
auf
auch
jeden Fall.
jetzt.
Rechnerisch wird es auf jeden Fall bis
Ja.
dahin noch darum gehen, glaube ich.
Ja, und da kommen wir auch jetzt zu, nämlich zu unserer Auswärtsschwäche und zum nächsten Gegner. Ich habe mal lustigerweise die Heim- und die Auswärtstabelle aufgemacht und Hannover ist auf Platz 5 der Heimtabelle, also relativ weit oben, haben 26 Punkte geholt. Zweiter Platz Hamburger SV mit 27 Punkten, also ein Platz weniger wie vom Aufstiegsplatz. Ein Punkt weniger wie vom Aufstiegsplatz. Und wir abgeschlagen letzter in der Auswärtstabelle mit nur 7 Punkte. Also das ist eigentlich schon, rein von der Statistik ist schon entschieden, wie das Spiel ausgeht. Hannover jetzt, wie du gesagt hast, zuletzt mit sehr, sehr wenig Siegen. Man muss aber auch sagen, waren alles fast alles unentschieden. Die haben nur gegen Osnabrück knapp 1-0 verloren. Davor die letzte Niederlage am 17. Spieltag, das war im letzten Jahr. Also die haben eigentlich seit dem 19. Spieltag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele gespielt und nur eine Niederlage. Also so kann man das auch drehen mit den ganzen Unentschieden.
Ja, klar.
Ja, du kannst aber auch natürlich sagen, aus den letzten 5 Spielen nur ein Sieg, wenn du dann da das Negative sehen willst.
Man
Also
kann
ein
sich alles
Punkt
so drehen und
könnte,
wenden, wie es einem gerade passt,
ja.
ja.
Also ein Punkt rein von dieser Statistik könnte da auch möglich sein. Ich glaube, Niederlage, die zu bezwingen mit unserer Auswärtsschwäche, wäre hart, aber ich glaube, auch ein Punkt könnte gegen Hannover sehr, sehr wichtig sein, wenn du danach ein Heimspiel hast und dann da nochmal einen Dreier holen könntest. Rein tabellarisch, glaube ich, brauchen wir mindestens noch 2 Siege, um uns zu retten. Und vielleicht auch noch 2 Siege und ein Unentschieden. Und da wäre es gar nicht so schlecht, nochmal einen Punkt mehr zu haben. Hannover ansonsten eine gute Mannschaft, würde ich sagen. Haben gerade vorne gute Leute, ne? Wenn man überlegt, Teuschert immer sehr, sehr stark, viele Tore gemacht, 11 Stück, aber auch ein Riesentalent mit Tresoldi, auch ein sehr, sehr schneller Spieler. Dazu haben die noch mit Vogelsammer Nielsen zwei gute Stürmer noch, die offensiv stark sind. Und defensiv stehen die eigentlich auch sehr, sehr stabil, haben Halzenberg hinten drinne, MB, Phil Neumann, sehr, sehr gute Spieler. Wird keine einfache Kiste, glaube ich.
Definitiv nicht. Also bei Hannover finde ich es eigentlich das Bemerkenswerte, dass sie wirklich eine ziemlich ausgeglichene Mannschaft haben. Also ich sehe halt eigentlich von Abwehr, also Tor sowieso, Abwehr, Mittelfeld und Sturm, sehe ich eigentlich auf jeder Position zumindest die grundlegende Qualität. Also das ist kein Spieler, der so richtig abfällt, wo du sagst, okay, du spielst über die Seite von Matriciani zum Beispiel bei uns und dann hast du einfach ein einfaches Spiel. Das sehe ich bei Hannover halt nicht
Ja.
so wirklich, vor allem jetzt nachdem Uroa ja nochmal von der Verletzung zurückgekommen ist. Der ist einfach sehr wichtig für Hannover, hat jetzt sogar auch wieder getroffen. Da war halt einfach vorher so ein bisschen die Problembaustelle, dass RAMB so ein bisschen den Linksverteidiger geben musste. Ich war ja auch im Stadion gegen Lautern, Hannover gegen Lautern. Und RAMB ist halt gelernter Innenverteidiger und spielt jetzt auch in der Dreierkette, hat er jetzt auch zuletzt wieder gespielt. Und ist über links halt einfach nicht so offensiv stark, wie man das halt eigentlich gerne bei einem Wingback hätte, weil ja Köhn eben gewechselt ist. Deswegen musste er da zwangsläufig
Ja.
spielen. Dem hat dann rechts den Part gespielt, weil Moroja eben nicht da war, nicht zur Verfügung stand. Und jetzt, dadurch, dass er eben wieder da ist, kann Dem jetzt auf links spielen. Und das macht sie natürlich wieder deutlich gefährlicher, weil Moroja mehr Offensivdrang hat, RAMB wieder in die Innenverteidigung gehen kann. Und generell diese Abwehrreihe da mit RAMB, Halzenberg, Neumann, da musst du auch erstmal vorbeikommen. Da kannst du eigentlich wirklich nur darauf hoffen, dass Hannover wieder Blackouts hat, weil von der Qualität her ist es wirklich sehr, sehr stark. Denn über Neumann haben wir einige Male hier geredet als Transferwunsch. Vor
Ja,
allem wegen der
voll.
Geschwindigkeit, Zweikämpfe, Torgefährlichkeit mittlerweile auch. Halzenberg ist eigentlich immer noch ein Erstligaspieler. RAMB ist ein super Talent, der defensiv vor allem sehr, sehr stark ist.
Ich würde alle drei
Ja,
nehmen, ganz ehrlich. Ich
wirklich.
würde
Jeder wäre Stammspieler
alle
bei
drei
uns.
würden starten, ja.
Ja,
Zu
und
100%.
deswegen von der Qualität her haben die wirklich einen super Kader zusammen. Leopold ist ein extrem spielstarker Achter. Es gibt natürlich die ein oder andere Position, wo man noch mehr Qualität haben könnte und müsste, um vielleicht aufzusteigen. Aber die haben eigentlich die Qualität, um jedes Spiel irgendwie gewinnen zu können. Also die sind gegen keine Mannschaft, gehen in ein Spiel und sagen, okay, heute haben wir keine Chance. Auch gegen Pauli sehe ich bei Hannover immer eine Chance, dass sie irgendwie gewinnen können. Da ist eher immer das Problem Kopfsache. Teilweise funktioniert dann einfach irgendwas nicht so ganz. Das Spielsystem läuft nicht so, wie es eigentlich sollte. Und darauf muss man halt so ein bisschen hoffen jetzt als Schalke-Fan, dass es da dann eben nicht ganz so läuft.
Brooklyn Eze kennt man ja auch noch aus der Knappenschmiede,
Ja.
letztes Jahr eine super Saison gespielt. Der war ja lange Zeit raus. Ich glaube, da war auch irgendwie so psychische Probleme oder
Ja, der ist
ähnliches.
jetzt erst wieder
Hat jetzt
gekommen.
auch, ja, hat jetzt auch die erste Einwechslung wieder gehabt seit sehr, sehr langer Zeit. Finde ich auch einen super spannenden Spieler. Hätte ich auch gerne auf Schalke gesehen zwischendurch. Bin da auch mal gespannt, ob der noch eine Rolle spielen kann in der Saison. Und ja, wird eine schwierige Aufgabe. Wie glaubst du, sollte man das taktisch lösen? Wo hat Hannover Schwächen? Oder würdest du wirklich sagen, die sind überall perfekt eingestellt? Auch taktisch, sag ich mal, Allrounder, oder haben die da irgendwie Schwächen? Weil ich würde sagen, über Konter eher nicht, weil Neumann ja auch sehr, sehr schnell ist. MB ist ja auch nicht langsam. Stehen eigentlich auch immer kompakt, ne? Wie kann man die schlagen?
Also so eine richtige Schwachstelle gibt es bei Hannover, finde ich, eigentlich auch nicht wirklich. Ich finde auch Leitl, ehrlich gesagt, einen ziemlich guten Trainer. Also der macht da schon echt einen ordentlichen Job. Die haben jetzt langsam so ihr System ein bisschen einspielen können, weil am Anfang lief es ja nicht so ganz, wie man sich das gewünscht hat. Jetzt sieht man aber auch, wenn man dem Trainer Zeit gibt, kann es eben auch dazu führen, dass dann ein Spielsystem endlich mal greift, wenn die richtigen Spieler dann auch dazu da sind. Und ich finde, das Einzige, worauf du bei Hannover mal so ein bisschen setzen kannst, ist so ein bisschen Slapstick. Da sind sie eigentlich immer für anfällig. In der Saison nicht mehr so viel wie in den Saisons davor noch. Aber die haben trotzdem hier und da dann mal Aktionen, wo es dann irgendwie dazu kommt, dass mal einer den Ball übersieht oder falsch hinspringt. Deswegen, ich würde wahrscheinlich auch wieder zum Teil auf jeden Fall über Flanken spielen, auch wenn da eben Heizenberg in der Mitte steht, der damit viel Erfahrung auch dirigieren kann, die jetzt auch noch alle nicht so klein sind. Ich würde Flanken auf jeden Fall im Spiel einbauen. Und halt irgendwie versuchen, mich durchzukombinieren, weil das sind so die einzigen Optionen, wie du halt so ein bisschen Slapstick-Momente erzeugen kannst. Einerseits, wenn ein hoher Ball unterschätzt wird, wenn ein gutes Kombinationsspiel zustande kommt und man dann eben falsches Stellungsspiel von den Innenverteidigern sieht, weil da ist vor allem auch Neumann teilweise eben noch ein bisschen anfällig. Der hat wirklich überragende Stärken, haben wir schon drüber gesprochen. Aber er hat teilweise auch seine Momente, wo dann einfach mal irgendwie im Kopf was nicht so schnell gegriffen hat. Und solche Momente musst du eben erzeugen. Airbnb ist auch noch ein relativ junger Spieler. Ich glaube, über die beiden Seiten kannst du da schon mal was erzeugen, wo du einfach mit einem Slapstick-Moment ein Tor schießt. Und dann musst du hinten einfach sicher stehen und dann kann da schon irgendwie was gehen. Musst halt einfach nur hoffen, dass Hannover einen schlechten Tag hat. Dann kann ich mir da schon irgendwie was zusammenreimen, dass wir da punkten. Aber wenn du auf die Auswärtstabelle guckst, ist es natürlich trotzdem absolut unwahrscheinlich, muss man ganz klar sagen.
Ja, wird schwer. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Aufstellung. Wie würden wir das Ganze angehen? Genau, sollen wir wieder einfach die Spieler durchgehen,
Ja,
wie wir aufstellen
von
würden,
hinten bis
oder?
vorne wieder einfach durchgehen.
Ja, dann fange ich mal mit dem Torwart an. Der ist, glaube ich, klar, Müller.
Ja, absolut eindeutig. Also hat auch heute, finde ich, wieder sehr stark gehalten.
Ja.
Hier und da sah es ein bisschen komisch aus, wie er es dann gemacht hat.
Bisschen
Aber
wild so, ne? Ja.
ja. Also irgendwas ist da schon anders seit der Verletzung. Also in den ersten Spielen war er schon nochmal überzeugender, auch beim gegen Hamburg. Aber ich finde trotzdem, dass es einfach ein super Rückhalt ist. Also da kann man jetzt echt nicht meckern für die zweite Liga. Ein super Torwart. Ja, ich denke mal über rechts. Wenn Brunner spielen kann, er war jetzt nicht total furchtbar. Und ich meine, Zoppi wird nicht zurückkommen bis dahin, denke ich mal. Deswegen
Nee, glaube ich auch
muss man
nicht.
wohl oder übel wahrscheinlich wieder mit Brunner spielen. Und ich würde da jetzt auch nicht Matriciani wieder hinpacken. Deswegen wird es bei mir
Ne.
wahrscheinlich da auch Brunner bleiben.
Boah.
Überleg's nochmal wegen Van der Sloot schon wieder ins Spiel bringen, oder?
Ja, ich überlege mit Mörken wieder auf
Achso,
rechts und
ja.
Ovean auf links. Würde ich tatsächlich probieren, weil Brunner ist halt auch jetzt angeschlagen, wieder verletzt gewesen. Dann weißt du auch nicht, wie lange der trainiert, Trainingsrückstand, dann schleppt er wieder die Verletzung mit ins nächste Spiel. Wie gesagt, ich fand es auch verbessert, definitiv, aber wo ich sage, so, der war jetzt der Leistungsträger im Spiel, habe ich auch nicht gesehen. Deswegen würde ich ja schon gerne noch was verändern wollen und ich packe Mörkin auf rechts und Ovejan dann auf links.
Okay, bei mir bleibt Brunner. Innenverteidigung ist, denke ich, klar, dass Kalasch wieder spielt. Ich fand ihn auch heute wieder echt stark. Hat er wirklich wieder einige Bälle sehr stark noch weggeholt, wo man dachte, okay, da gibt es jetzt den nächsten Torschuss. War er dann doch irgendwie nochmal davor. Auch mit dem Kopf eigentlich immer sehr, sehr stark. Hat teilweise mal seine Spiele, wo es dann nicht so läuft, aber ich fand heute wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Ja, andere Position.
Ja, also ich habe hier echt Angst und Bange, wenn ich überlege, Kaminski gegen Trisoldi, der ist sehr, sehr schnell. Der ist mit der schnellste Spieler der Liga. Also der hat so ein Topspeed ähnlich wie Lasme, ne, so als Vergleich, und hat aber technisch auch viel, viel mehr drauf. Und das können die wirklich extrem ausnutzen. Deswegen wäre meine Überlegung für das Spiel tatsächlich auf Cissé neben Kalasch zu setzen. Wenn man sagt, okay, Cissé ist ein bisschen zu unerfahren, kann man natürlich auch einen Mörkin als Innenverteidiger setzen, immer noch Ovejan auf links packen und Brunner im Spiel lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe Angst, Kaminski ins Laufduell mit Trisoldi zu sehen.
Ja, verstehe ich. Also wir haben auch generell einige schnelle Spieler, also defensiv ja sowieso. Moreau ja auch als
Reuschert ist
Wingback.
auch nicht so langsam. Also der wird auch den Kaminski, wenn der steil geschickt
Reuschert
wird,
spielt
überlaufen, ne?
tatsächlich gar nicht so viel Stamm in der Rückrunde. Eher dann wird er Vogelsammer und Nielsen meistens gesetzt. Aber auch wenn ich an Moreau ja denke, der ist auch ein sehr schneller Spieler, also muss man auch immer ordentlich aufpassen.
Ja.
Deswegen, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Ich würde auch gerne Cissé sehen. Ich glaube, nach dem 0-0 wird es bei Kaminski bleiben, aber wenn ich jetzt aufstellen müsste, würde ich wahrscheinlich auch lieber Cissé hinstellen. Und ja, bei mir
Ja.
linker Verteidiger bleibt Mörken, da Brunner ja bei mir rechts spielt und bei dir ja, wie gesagt, auch ja, ne?
Ja, ich glaube, Cissé wird nicht kommen, weil der hat jetzt auch in dem Spiel keine Minute gesehen.
Wenn,
Das
dann
ist ja
wäre es
auch
jetzt
irgendwie so
passiert,
ein,
ja.
ja, das ist halt auch wieder so ein Fingerzeig. Und der hat ja auch, ich habe vor dem Spiel gesagt zu der Community, ich habe ja live gestreamt, habe ich gesagt, Cissé und Kaparos werden, egal was passiert, keine Minute sehen. Selbst wenn alle vier Verteidiger ausfallen, werden die trotzdem nicht spielen.
Ja.
Das hatten wir jetzt so oft gesehen, dass du da immer diesen obligatorischen Innenverteidiger und den Spieler aus der U23 mitgenommen hast, der aber keine Einsatzminute gesehen hat. Weil ich wusste, egal was passiert, der packt irgendwo Matriciani hin, wenn sein Spieler sich verletzt. Und ansonsten regelt er das vielleicht, wenn dass der Mörkin irgendwo anders packt und Ovejan. Ja, und dann ist es halt auch letztendlich so gekommen. Aber driften wir nicht ab, machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Also ich mach mal mit dem Sechser, glaube ich, bleibt Seguin und ist auch richtig so.
Ja, gehe ich mit. Jetzt wird
Okay,
es
dann
spannend,
würde ich,
weil ich
ja.
sag's mal, bevor du den Spieler sagst, weil einerseits hast du Aurean ja schon in der Defensive hingestellt und andererseits hast du Kabadayi als nicht so gut im Spiel gesehen. Ich übrigens auch nicht. Also bei mir gibt es da auch einen Wechsel. Das heißt, ich glaube, bei dir gibt es jetzt sogar zwei Wechsel auf den Achterpositionen. Okay, ich bin gespannt. Sag mal deinen ersten.
Ja, also ich denke, jetzt schlägt langsam die Zeit von Assan, der ja, den du jetzt, der jetzt Spielzeit braucht und starten muss, weil der Junge, der hat ja das gewisse Etwas und mit noch einer weiteren Woche plus Spielzeit jetzt in dem Spiel, wo er es auch nicht so schlecht gemacht hat, glaube ich, sollte dann die Zeit schlagen, wo er zumindest mal 60 Minuten oder so spielen sollte. Und jetzt langsam mal reingeführt werden sollte, damit er uns im Endspurt auch vielleicht die ein oder andere entscheidende Situation bringt. Deswegen, also erste,
Wo soll er spielen, rechts oder links?
glaube links, nee, also wo Ove Jan gespielt hat, würde ich dann
Okay.
hinter Ogo spielen.
Bei mir ist linke Position, ja klar, bei mir bleibt Aujan auf dem linken Achter, fand ich sehr gut in dem Spiel. Rechte Position finde ich spannend. Bei mir ist es tatsächlich nicht Ouédraogo, bei mir spielt da Draxler. Ich würde ihn echt gern wieder im Spiel sehen, der hat auch in dem letzten Spiel schon sehr gut mir gefallen als einer der ganz wenigen. Ich verstehe nicht so ganz, warum der so krass außen vor ist, einer der Top-Verdiener bei uns, wurde extra mal der Vertrag verlängert und auf einmal spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Würde ich mir wünschen, weil er einfach auch sehr, sehr gut mit dem Ball ist. Ich glaube, gegen Hannover brauchen wir auch so einen Spielertypen, der einfach wirklich weiß, wann machst du das Spiel langsam, spielst den Ball nochmal nach hinten, wann machst du mal einen Ball nach vorne. Ich glaube, Draxler würde in dem Spiel sehr, sehr gut tun. Hat ja auch damals, als wir 1-0 gewonnen haben und Kaminski noch das Tor gemacht hat, die Vorarbeit für Kaminski geleistet. Und deswegen, ich würde Drexler gerne auf der Kabadayi-Position sehen. Und ja, deswegen
Ja.
sag du mal deinen rechten Achter.
Ist tatsächlich auch Drexler.
Also bei dir dann Drexler Ouedraogo und bei mir Drexler Aujan.
Ja, genau.
Okay.
Genau. Und ansonsten kann ich auch mal beschleunigen, lasse ich die drei vorne so, weil ich glaube, Hannover ist so eine Mannschaft, die dem Terodde irgendwie liegt. Also da denke ich direkt, dass der irgendwie in der Schlussphase ein Tor macht. Karaman ist eh gesetzt und ich fand jetzt, Lasma hat jetzt auch nicht so Werbung für sich gemacht, dass ich den anstatt Top vorne sehen würde. Zumal von Hannover die Stärken ist ja auch mit dem Neumann, auch die Geschwindigkeit. Und da würde ich auch dann beispielsweise die Präsenz in der Box mit einem Terodde und Top eher sehen.
Ja, verstehe ich. Wie du jetzt gemerkt hast, gibt es bei mir jetzt so eine kleine Problematik, weil ich ja einerseits die drei vorne alle gerne irgendwie hätte, aber auch Asan ja irgendwie spielen muss, spielen sollte, weil er einfach nochmal diese spielerische Komponente hat. Und deswegen ist bei mir sogar dazu gekommen, denkt man tatsächlich gar nicht, aber Terodde ist gar nicht so ein Hannover-Spieler. Also jetzt auch zum Beispiel in der letzten Zweitligasaison, wo wir mit ihm gespielt hatten, hatte ja Kaminski in dem einen Spiel das Tor gemacht. Und auch in einem anderen Spiel ging es, glaube ich, sogar um den Rekord, darum den Rekord zu brechen von Schatzschneider, der ja ironischerweise für Hannover den Rekord damals gebrochen hat. Und da hat er ja dann auch erstmal eine Durststrecke gehabt über 5 Spiele. Das war, glaube ich, sogar das erste Spiel, wo es dann die Möglichkeit gab, den zu brechen. Deswegen würde ich mit Top im Sturm bleiben. Verstehe dann aber auch, wenn Gerrards den zur Halbzeit oder in der 60. raus und Terodde nochmal bringt, weil da kann ich es mir dann auch gut vorstellen. Wenn die Beine müder werden und Terodde noch relativ frisch ist, dass da dann einfach nochmal eine gute Einzelaktion kommt und würde dann Karaman nach vorne ziehen und Asan auf die 10 packen. Auch wenn Karaman ja auf der 10 jetzt eigentlich zuletzt meistens ganz gut gespielt hat, ist er in den letzten Spielen nicht mehr so der Aktivposten gewesen. Habe auch teilweise das Gefühl jetzt auch in dem Spiel wieder gehabt, dass er einfach dadurch, dass er auf der 10 spielt, den Ball zwar oft sehr, sehr gut nach vorne tragen kann, aber dann leider immer selber den Abschluss irgendwie suchen muss, weil kein anderer sich gut anbietet. Und ich glaube, Karaman ist eigentlich so ein Spielertyp, der das sehr gut kann, sich selbst da in Position zu bringen, da dann einen Ball vielleicht von Asan oder von Drexler zu bekommen, den dann zu verwerten oder nochmal rüberzulegen auf Top. Und genau, deswegen wäre das dann meine Aufstellung. Und dann würde ich eben Terodde später ins Spiel bringen.
Okay, ja, klingt auch gut. Schreibt mal eure Aufstellung in die Kommentare rein. Was sagt ihr? Und dann kommen wir noch zum Tipp des Spieltages. Und ja, das wird, glaube ich, auch kein Spiel, was, oder ich glaube, dieses Spiel wird nicht 0 zu 0 enden. Ich glaube, da werden Tore passieren. Immer mit einem 1 zu 1 gehe ich rein. Ich sag, für uns wird Karaman treffen.
Ich habe tatsächlich nicht so ein gutes Gefühl. Auch wenn wir so die letzten Spiele gegen Hannover eigentlich immer sehr, sehr gut ausgesehen haben, diese Saison auswärts gibt mir wirklich wenig Hoffnung. Und da ja auch eigentlich damals, als ich immer gegen Schalke getippt habe, gute Leistungen für Schalke waren, vielleicht auch kein schlechtes Omen. Ich sage, wir verlieren leider mit 1 zu 3. Der Torschütze bei uns wird immerhin dann doch nochmal Karaman sein. Aber ich glaube leider, Hannover wird nochmal 3 Tore machen.
Okay, ja, das wäre natürlich nicht so gut. Wir sind für euch nächste Woche wieder auf Sendung. Dann sind wir schlauer, wissen wir, wie es weitergeht. Ja, heute mal unter eine Stunde geblieben, also
Das glaube ich noch
quasi eine
nie.
Halbzeit mit Nachspielzeit. Aber ihr wisst ja, ne, letzte Folge ein paar Tage her. Deswegen, also die ganzen Themen da Richtung Personal, Azar, Baumgartel, U23, Schober geht und so weiter und so fort, könnt ihr alles da hören, unsere ganze Meinung, die ging auch weit über eine Stunde. Und deswegen heute mal ein bisschen kürzer, in der Kürze liegt die Würze. Und deswegen ja, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Da wird es wahrscheinlich einiges dann zu besprechen geben, weil dann auch wieder die volle Woche am Start ist. Ja, ich würde sagen, damit noch einen schönen Ostermontag an alle. Ich hoffe, der Podcast wird dann mal morgen früh irgendwann erscheinen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Glück auf. Noch was zu sagen an die Supporter, Zuhörer?
Nö, ich schließe mich dem einfach nur an. Wünsche auch allen eine schöne Woche und dann hören wir uns nach dem nächsten Spiel gegen Hannover hoffentlich mit einem Sieg wieder. Und ja, bis dahin, Glück auf.
Sehr gut. Bis dann. Glück auf.